Die heutige Predigt kommt aus dem Psalm 3, den dürft ihr gerne mit mir gemeinsam aufschlagen. Ich habe die Predigt überschrieben mit "Finde Ruhe in deinem barmherzigen Retter". Und die Gemeindemitglieder haben, soweit ich weiß, schon die Punkte der Predigt mitbekommen und auch Fragen schon mal zum Reflektieren. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung und werde da, wo bei euch Herr mit großen Lettern geschrieben ist, Jahwe sagen. Psalm 3, ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Jahwe, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, bei Gott ist keine Rettung für ihn. Selah. Du aber, Jahwe, bist ein Schild um mich her, meine Herrlichkeit und der, der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zu Jahwe und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Selah. Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn Jahwe stützt mich. Nicht fürchte ich mich vor Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum gegen mich gesetzt haben. Steh auf, Jahwe, rette mich, mein Gott. Denn du hast alle meine Feinde auf die Wange geschlagen. Die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Von Jahwe ist die Rettung. Dein Segen ist auf deinem Volk. Selah. In meiner Ausbildungszeit war ich zeitweise in einem Berufsschulinternat untergebracht. Und im ersten Lehrjahr wurde ich mit einem anderen Azubi, er war etwas älter als ich, in ein Zimmer eingeteilt und seine Geschichte hat mich tief beeindruckt. Als er und seine Frau sich kennengelernt haben, waren sie keine Christen. Sie haben geheiratet, Familie geplant und seine Frau wurde schwanger und sie hat einen Sohn geboren. Und mitten im Wochenbett, also der Zeit kurz nach der Geburt, ist er ihr fremdgegangen, hat sie verlassen, um mit einer jüngeren Frau zusammenzuleben. Die Beziehung war zerstört, das Vertrauen für immer gebrochen. Und schließlich wurde diese Ehe geschieden und es war ein riesiger Scherbenhaufen, es war einfach nur noch ein Elend. Nach dieser Zeit begegnete ihm durch einen Freund Jesus. Dieser Freund hat ihm das Evangelium gebracht, hat ihm den Weg der Rettung aufgezeigt und er hat erkannt, dass sein Verhalten absolut zerstörerisch war. Und er hat diese Schuld vor Gott gebracht und hat sie bekannt. Er hat seine Freundin verlassen, ist zu seiner Ex-Frau zurückgegangen, hat sie um Vergebung gebeten und ihr alles bekannt. Und das Unfassbare ist geschehen und ich habe es aus erster Hand miterleben dürfen. Sie hat das Evangelium gehört, hat geglaubt, wurde wiedergeboren und die beiden haben einen Neuanfang gewagt. Sie haben die Ehe zum zweiten Mal geschlossen, sie haben noch eine Tochter bekommen und die vier sind mit Gottes Hilfe heute eine glückliche Familie. Die Schuld, die wurde bekannt und vergeben. Doch die Folgen dieser Sünde, und auch das ist Wahrheit und Fakt, die Folgen dieser Sünde ziehen Kämpfe mit sich, die bis zum heutigen Tag reichen. Und ich denke, niemand weiß das besser als mein Freund und seine wunderbare Frau. Niemand wird es verstehen können, es sei denn, man hat es vielleicht selber so durchlebt. Kennst du das? Hast du etwas durch dein Verhalten zerstört und du konntest es nicht verbergen? Du fühlst dich schlecht und würdest es am liebsten ungeschehen machen. Du hast um Vergebung gebeten und diese auch empfangen, doch die Konsequenzen deines Verhaltens begleiten dich bis heute. Und du wirst von außen angeklagt, und richtest dich vielleicht auch selber zugrunde. Es muss nicht Ehebruch sein. Der Alltag bietet unzählige Möglichkeiten, das zu tun, was in Gottes Augen böse ist. Im heutigen Predigttext begegnet uns ein Mann, der war nicht nur ein Ehebrecher, noch viel schlimmer, er war auch ein Mörder. Doch das ist nicht das Ende der Geschichte. Unsere Predigt heißt, finde Ruhe in deinem barmherzigen Retter. Und er, unser Hauptprotagonist, er fand Ruhe in seinem barmherzigen Retter. Unsere Predigt teilt sich auf in vier Punkte. Erstens, meine Feinde, die mich anklagen. Dann mein Gott, der mich hört und mein Gott, der mir Ruhe schenkt. Und der letzte Punkt, Jahwe, meine Rettung. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, das sind die Verse 1 bis 3. Und lest mit mir nochmal den Vers 1. Meine Feinde, die mich anklagen. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Wir lesen, dieser Psalm ist von David und er beschreibt uns, in welche Situation er diesen Psalm verfasst hat. Das ist nicht bei jedem Psalm so. Hier beschreibt er es ganz klar und wenn wir viel Zeit hätten, könnten wir jetzt noch im 2. Samuel, der Kapitel 15 bis 19 lesen, um den Kontext zurückzuverfolgen. Ich gebe euch einen kurzen Überblick. Wir befinden uns im Jahr 1000 vor Christus. David war König über Juda und Israel, also über das ganze Volk Israel und hatte in Jerusalem einen Palast gebaut. Auch die Bundeslade war inzwischen in Jerusalem in einem Zelt, welches später durch den Tempel ersetzt wurde. Und er war auf dem Höhepunkt seiner Macht. Doch mitten in einer Nacht musste er mit einigen treuen Begleitern, mit wenigen, den Kidrumbach überqueren und er musste fliehen. Der König war auf der Flucht. Und warum musste er fliehen? Warum musste er seine geliebte Bundeslade zurücklassen? Es war die Folge seiner eigenen Sünde. So wie bei meinem Azubi-Kollegen. David wurde davor reich von Gott gesegnet. Er hat ihm alles gegeben. Er wurde König. Er hatte alles, was er wollte. Materiell im Überfluss. Er hatte alles, was er sich nur ausdenken konnte. Aber wir kennen die Begebenheit, dass Davids Kriegsleute in den Krieg gezogen sind. David spazierte auf seiner Dachterrasse umher und er hat eine Frau beim Baden beobachtet und anstatt wegzuschauen, was seine Verantwortung gewesen wäre, hat er sie begehrt, er hat sie zu sich bringen lassen, gegen ihren Willen, davon können wir ausgehen, und er hat mit ihr geschlafen und hat ihren Mann umbringen lassen. Er versuchte das Ganze zu vertuschen, aber der lebendige Gott hat es nicht zugelassen. Und wir lesen im 2. Samuel 12, da spricht Jahwe durch Nathan, durch seinen Propheten zu David, siehe, ich will aus deinem Haus Unglück über dich erwecken und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er bei deinen Frauen liege vor den Augen dieser Sonne. Denn du hast es im Verborgenen getan, ich aber werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Da sprach David zu Nathan, ich habe gegen Jahwe gesündigt. Und Nathan sprach zu David, so hat auch Jahwe deine Sünde weggetan, du wirst nicht sterben. Und so kam es, dass David sich in dieser Nacht vor dem Wüten seines Sohnes verbergen musste. Absalom wollte die Königsmacht seines Vaters gewaltvoll an sich reißen und er hat viele Leute aus dem Volk gegen seinen eigenen Vater, gegen David, angestachelt. Und zur selben Zeit, als David auf der Flucht war vor seinem eigenen Sohn, hat dieser eigene Sohn von ihm öffentlich mit Davids Nebenfrauen geschlafen, genauso wie Gott es angekündigt hatte. Und in dieser Begebenheit spielt Psalm 3, unser heutiger Text. David hat diesen Text nicht auf der Dachterrasse verfasst mit einem Cocktail in der Hand bei seinem Swimmingpool. Heute hören wir nichts Theoretisches, heute hören wir Praxis. Ein Gebet, welches in sehr großer Not verfasst wurde, inmitten der Not der Sünde. Spurgeon sagte einmal, Mutter Trübsal hat eine zahlreiche Familie. Falls jemand mit Spurgeon nichts anfangen kann, ein Baptistenprediger, der ja sehr begnadet war, und ich werde in dieser Predigt öfters von ihm zitieren, aus einem Kommentar über Psalm 3. David wurde seines Reiches, seines Vertrauens, seines Geldes, seines Ansehens, seiner Ehre, seiner Macht, seiner Frauen und des Zugangs zur Bundeslade beraubt. Und ich kenne euch hier alle nicht persönlich, aber ich denke, jeder von uns hat eine Last zu tragen. Jeder von uns kämpft mit den Versuchungen der Sünde und ich bekenne, dass ich oftmals Dinge begehre, die in Gottes Augen schlecht für mich und mein Gegenüber sind. Ich bin durch die Sünde zuerst zum Bösen und nicht zum Guten geneigt. Und jedes Mal, wenn ich mich gegen Gott entscheide, entehre ich ihn. Kennst du das? Geht's dir vielleicht auch so? Sagst du Dinge, denkst du Dinge, die du später bereust? Im Römer 3, Vers 12 sagt Paulus, alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Das ist, wie Gott uns beurteilt. Ich verurteile euch nicht von hier vorne. Ich werde hier genauso angesprochen. Wir sind alle von Geburt an Sünder und tun nicht das Gute, das Gott von uns möchte. Und ich will dich wirklich auffordern, prüfe dich selbst und lass dich auf Davids Gebet jetzt ein und mach es zu deinem Gebet. Ich lese die Verse 2 und 3. Jahwe, wie zahlreich sind meine Bedränger, viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, bei Gott ist keine Rettung für ihn. Sela. Ich habe schon erwähnt, viele haben sich von David abgewendet, wollten nichts mit ihrem König zu tun haben. Und sie haben diese Abneigung David gegenüber durch Vorwürfe sichtbar gemacht. Sie versuchten, Davids Moral zu brechen und ihm seine Hoffnung zu nehmen. Und sie schrien ihm entgegen Sätze wie, David, Gott sieht dich nicht. David, Gott rettet dich nicht. David, du bist ein ehebrecherischer Mörder und du glaubst, dass Gott dir noch helfen würde? Sieh dich doch an, wer du bist. Und vielleicht, es ist nicht im Text enthalten, aber ich kann mir es gut vorstellen, vielleicht hat David sich diese Lügen irgendwann auch selber zugesprochen. Zumindest kenne ich es von mir, dass ich mir oftmals Lügen selber zuspreche. Zum Beispiel, kann Gott mir überhaupt helfen? Kann er mich überhaupt retten? Ist diese Situation jetzt nicht ausweglos? Liebt Gott mich wirklich noch? War Gottes Zusage der Vergebung vielleicht doch nur ein Lippenbekenntnis? Kennst du das? Kennst du diese Anklage von außen und diese Anklage von innen? Kennst du die Anklage, dass du ein elender Sünder bist, Gott dir nicht mehr helfen möchte, beziehungsweise du zu unwürdig bist und keine Rettung zu erwarten hast? Ich richte mich oft selbst für meine schlechten Gedanken, für meine schlechten Worte, für meine schlechten Taten. Und dann denke ich unwillkürlich, so kann ich doch nicht zu Gott kommen. Da muss ich doch erstmal jetzt wieder so ein paar Tage beweisen, dass ich es gut machen kann. Womit kämpfst du? Ist es eine schlechte Gewohnheit oder eine schlechte Einstellung in Bezug auf deine Zeit, dein Geld, deine Ernährung, deine Intimität, deine Art zu denken? Sind es Ängste, die dich fest im Griff haben, die dich ständig runterziehen? Ist es die Undankbarkeit aufgrund von Schicksalsschlägen, die über dich gekommen sind? Oder ist es eine Schuld, die vielleicht schon weit zurückliegt und die dich bis heute quält? Wenn wir auf unsere Sünden und auf ihre Folgen schauen, dann denken wir vielleicht, bei Gott ist keine Rettung für mich. Ich versage und Gott ist enttäuscht von mir. Und versteht mich nicht falsch. Alles, was ich gerade eben aufgezählt habe, ist Sünde. Und es ist aber genauso eine Sünde, nach einer falschen Tat mit einer Schuld nicht zu Gott zu kommen und bei ihm Gnade zu erbitten und Vergebung zu empfangen. Denn das ist, was Satan möchte. Satan freut sich, wenn wir unbarmherzig mit uns selbst und unbarmherzig mit unserem Gegenüber sind. Wohin sollten wir denn gehen mit unserer Schuld? Wohin sollten wir gehen mit unserem Versagen? Wenn wir uns von anderen und von uns selbst ständig einreden lassen, dass es keine Rettung für uns gäbe, dann sagen wir mit anderen Worten, Jesus, dein Opfer am Kreuz, dein kostbares Blut, dein Tod und deine Auferstehung waren nicht dazu in der Lage, diese meine Schuld zu vergeben. Aber es gibt diese Schuld nicht, die Gott durch seinen Sohn Jesus Christus nicht vergeben könnte. Und der Vers 3 endet mit dem Wort Sela. Spurgeon sagt, Sela ist ein musikalisches Zeichen, dessen Bedeutung aber viel umstritten ist. Einige meinen, es bedeutet einfach einen Ruhepunkt, ein Schweigen der Musik. Nach anderen dagegen soll es sagen, erhebt den Ton, singt lauter, stimmt eine fröhlichere Weise an. Das Lied wird erhabener, darum stimmt eure Harfen wieder. Ja, und so lasst uns den Ton erheben zum zweiten Punkt, mein Gott, der mich hört, die Verse 4 bis 7. Ich lese den Vers 4. Du aber, Jahwe, bist ein Schild um mich her, meine Herrlichkeit und der, der mein Haupt emporhebt. David erkennt seine Situation an. Er bekennt sein. Er hat seine Schuld bekannt und er war sich bewusst, ich bin in diesem Dilemma aufgrund meines eigenen Versagens. Und er spricht seine Schuld auch nicht kleiner, als sie ist, und das sollten wir auch nicht tun. Aber er zerschlägt diese eine Lüge, Gott würde ihn nicht retten, in 1000 Teile. Und er kämpft dagegen an. Er wehrt sich aktiv gegen diesen Krebs, indem er den Namen Gottes laut ausruft. Wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. David weiß, es ist nicht seine eigene Kraft, auf die er für seine Rettung vertrauen kann. Es ist der Name Gottes, und deshalb habe ich auch nicht Herr vorher gelesen, sondern Jahwe. Es ist der Name Jahwe, in dem Rettung zu finden ist. Und David war ein Kriegsmann, und er beschreibt uns jetzt Gott mit verschiedenen Bildern. Zum einen mit einer Kriegsformation. Er sagt, Jahwe, du bist ein Schild um mich her. Spurgeon beschreibt es so wunderschön. Welch ein Schild ist Gott für die Seinen. Er wehrt die feurigen Pfeile Satans von unten und die Wetter der Trübsal von oben ab, während er zugleich dem in der Brust tobenden Sturm Ruhe gebietet. Das ist unser Gott. Ein Schild um David, er ist ein Schild um dich. Und er sagt weiter, du bist meine Herrlichkeit. Was für eine Ehrerbietung bringt David seinem Gott gegenüber. Und wer unter uns spricht Gott so an? Wie herrlich ist doch unser Herr Jesus Christus und wie stark ist doch unser Schild. Und lasst uns von David lernen, Gott mit neuen Attributen anzubeten. Es kann hilfreich sein, bewusst einmal andere Wörter im Gebet zu verwenden, als die, ich sage jetzt mal, gängigen frommen Wörter. Versteht mich nicht falsch. Aber lasst uns mal bewusst sagen, Herr, du bist meine Herrlichkeit. Auf Englisch, you are my glory. Das ist Gott in seiner Schönheit zu sehen. Und David, er weiß, er hat die größte Sünde begangen, die er sich vorstellen konnte. Aber dann sagt er, aber du bist meine Herrlichkeit. Besonders wenn wir aufgrund unserer eigenen Schuld gedanklich in so einer Abwärtsspirale sind. Gerade dann rufe zu deinem herrlichen, starken und barmherzigen Gott und finde Ruhe bei ihm. David bezeugt, dass Jahwe sein Haupt wieder emporgehoben hat. Er war sich seiner Schuld bewusst und das hat ihn so runtergezogen. Aber der Blick auf seinen gnädigen Gott hat ihn wieder emporgehoben. Er hat ihn beflügelt wie ein Adler. David konnte wieder atmen. Er konnte sich wieder freuen. Im Vers 5 lesen wir, mit meiner Stimme rufe ich zu Jahwe und er antwortet mir von seinem heiligen Berg, Selah. Zuerst blickt David schuldbewusst und sorgenvoll auf Gott. Ich meine, er ist irgendwo nachts über irgendeinen Fluss marschiert und ich weiß nicht, davor hatte er einen riesen Palast, weiches Bett, alles, was er wollte, jetzt irgendwo in so einem Drecksloch sich verkrochen. Aber er blickt zu Gott. Er macht sich Gottes unfassbare Größe und Schönheit bewusst. Schritt 2 und Schritt 3 und dann beginnt er mit seinem Gott zu sprechen und sein Herz auszuschütten. Und wisst ihr was? Dieser unfassbar große Gott, der ihm ja angeblich nicht retten könne, so die Feinde. Dieser Gott antwortet ihm von seinem heiligen Berg. Er antwortet. Das ist dieser Schild, die Herrlichkeit. Das ist dieser kraftvolle Gott, an den David glaubt. Selah. Und wo ist denn dieser Berg, von dem Jahwe ihm antwortet? Im Psalm 2, einem Psalm weiter vorne, im Vers 6 lesen wir, habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Man könnte jetzt viel über die Theologie der Berge sprechen. Berge spielen eine wichtige Rolle in der biblischen Lehre. Ich mache es sehr kurz, eure Ältesten können dann, haben die Aufgabe, euch das mal länger und ausführlicher auszulegen. Der Messias Gottes wohnt auf dem Zionsberg, so steht es im Psalm 2, Vers 6. Aber David hat doch den Zionsberg verlassen. Er musste doch fliehen. Er musste doch die Bundeslade hinter sich lassen. Wie kann David Gott hören, obwohl er eigentlich den Berg verlassen musste? Im Neuen Testament lesen wir im Hebräerbrief, und ich weiß, der Sprung ist jetzt groß vom Psalm 3 zu Hebräer 12. Ihr könnt mich gerne nachher persönlich fragen, ich kann es euch gerne Schritt für Schritt dann aufzeigen. Hebräer 12, die Verse 19 lese ich mal vor, den ersten Teil. Und die Verse 22 bis 24. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, der betastet werden konnte, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den Myriaden von Engeln der allgemeinen Versammlung und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel. Der Autor spricht hier im Vers 19 vom Berg Sinai, einem Berg, den man mit den Händen berühren konnte. Und er stellt klar, das ist ein Berg aus Stein. Und den Berg, von dem David nachts fliehen musste, es war ein Berg aus Stein. Und im Vers 22 wird dann unsere Frage beantwortet. Da wird nämlich der Berg Zion erwähnt, auf welchem Jahwe bzw. Jesus, Jahwe ist Jesus, im himmlischen Jerusalem regiert. Auf Hebräisch heißt Jerusalem Jerusalem. Und das ist eine Pluralform. Das heißt, einem jüdischen Leser oder dem jüdischen Volk muss klar gewesen sein, es gibt mindestens zwei Jerusaleme. Sonst würde es keinen Sinn ergeben, eine Stadt in einer Mehrzahl zu bezeichnen. Es gibt das irdische Jerusalem, aus dem musste David fliehen. Und es gibt ein himmlisches Jerusalem, aus dem Jesus, dem David auf sein Gebet antwortete. Das himmlische Jerusalem, der Berg Zion, wo Jesus regiert. David hat einen lebendigen Gott, der Augen hat zu sehen, Ohren zu hören, einen Mund zu sprechen und Hände zu handeln. Und unser Herr Jesus Christus ist in unseren Schuhen gelaufen. Er lebt und nimmt die Sorgen seines Knechtes Davids ernst. Wir haben wirklich einen lebendigen Gott. Und ich will dich einladen. In deiner Not schaue im Bewusstsein deiner Sorgen und deiner Schuld. Die musst du nicht kleinreden. Wir müssen nicht so tun, als wäre alles easy als Christen. Unsere Sorgen, unsere Herausforderungen kann groß sein, das dürfen wir auch bekennen und sagen. Aber dann geh und schau auf den lebendigen Gott. Mach dir die Größe und die Schönheit deines Gottes bewusst. Und dann sprich mit ihm über deine Ängste, über deine Sorgen, über deine Schuld, über deine Nöte. Und weißt du, was passieren wird? Er wird dir antworten. Er wird dir antworten vom himmlischen Jerusalem aus. Denn von dort regiert er. Und anders als David sind wir schon dort in unserem Geist in diesem himmlischen Jerusalem. Denn im Vers Hebräer 12, Vers 22 heißt es, wir sind gekommen. Epheser 2, Vers 6 beschreibt, dass wir durch Jesus im Geist jetzt schon in den himmlischen Örtern sind. Unser Körper ist hier, aber im Geist sind wir schon bei ihm und wir dürfen mit ihm reden. Zurück zu David. Wisst ihr, was in Bezug auf David eine harte, aber unglaublich gnädige Wahrheit ist? Gott hat David als Folge für seine Sünde so viele Sachen weggenommen. Wir könnten eigentlich sagen, er hat ihm eigentlich alles genommen, außer sein eigenes Leben. Er hatte nichts mehr. Aber wisst ihr, was er ihm nie genommen hat, in der ganzen Zeit nicht? In der größten Sünde, die David begangen hat und auch die Strafe, es war Gottes Strafe, dass er fliehen musste. Es war nicht die Strafe Satans. Aber er hat ihm niemals, niemals den Zugang zum himmlischen Berg Gottes verwehrt. Selbst in der größten Not nicht. David hat durch den Ehebruch mit Bathseba und die Ermordung von Uriah, das war ihr Mann, große Schuld auf sich geladen und diese Folgen an seinem eigenen Körper hart spüren müssen. Und ja, Gott richtet Sünde und lässt diese Konsequenzen, er zeigt sie ihm, aber er lässt sie nicht allein. Das ist der Punkt, den wir uns wirklich unterstreichen dürfen. Gott lässt David nicht allein. Spurgeon sagt, wir brauchen eine drohende Welt nicht zu fürchten, während wir uns eines Gottes freuen, der Gebet erhört. Und weißt du was? Er lässt auch dich nicht allein. Dieser große Gott lässt dich nicht allein. Und solange du noch Zugang zum himmlischen Heiligtum hast, ja, dann hast du schwer, an den Folgen deiner Sünde vielleicht zu knabbern und zu tragen und zu kämpfen. Es muss nicht nur deine Sünde sein, es können auch die Sünden anderer sein. Ich meine, die Kriege und die Konflikte, die wir erleben, sie sind nichts anderes als Folgen der Sünde von den Menschen, die auf dieser Erde leben. Aber inmitten dieser Nöte, und das streicht dir dick an, bist du nicht von der Quelle der Kraft, von der Quelle der Barmherzigkeit und von der Quelle der Freude abgeschnitten. Geht mit mir mal in den Psalm 4, Psalm 4, Vers 8. Dort sagt David, Du hast Freude in mein Herz gegeben, mehr als zur Zeit, als es Korn und Most in Fülle gab. Er hatte Korn und Most in Fülle in seinem Palast und überall. Er hat wahrscheinlich große Partys gefeiert. Aber genau jetzt, irgendwo in seinem Versteck, in so einem Loch, du hast mir Freude in mein Herz gegeben, mehr als damals. Müssen wir nicht auch bekennen, dass wir in Notzeiten die Nähe Gottes besonders spüren? Nicht, dass wir uns die Not wünschen sollten. Ich bete nicht für Nöte, aber ich bete, dass ich Gott mehr erfahre. Und Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Die Kraft Gottes zeigt sich doch am stärksten in unserer Schwachheit und da, wo wir Not durchleben. Und was für ein herrlicher und barmherziger Gott ist doch unser Herr Jesus Christus. Und weil David wusste, dass Jesus bei ihm war, tat er Folgendes. Und lest mit mir jetzt den Vers 6 und wir kommen zum Punkt 2.2. Mein Gott, der mir Ruhe schenkt. Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn Jahwe stützt mich. Warum tat David? Also warum hat er sich schlafen gelegt? Da waren doch gerade noch hier 10.000, die gegen ihn waren. Er ist doch auf der Flucht. Er hat doch einen Sohn, der ihn umbringen will. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich hätte mich nicht schlafen gelegt. Was hat sich denn zwischen Vers 1 und Vers 6 verändert? An den äußeren Umständen. Nichts. Kein einziges Detail ist zwischen Vers 1 und Vers 6 anders gewesen. David ist immer noch auf der Flucht. Er hat immer noch Zehntausende, die gegen ihn sind. Er ist immer noch irgendwo. Aber er legt sich nieder und schläft. Warum, David, kannst du seelenruhig schlafen? Was bringt dir, also wie kommst du zu dieser Ruhe? Diese Frage könnten wir David jetzt stellen. Und David würde uns vielleicht sagen, nicht ich bin stark, sondern mein herrlicher Gott, welcher mir wie ein Schild um mich herum ist, welcher mich umgibt, welcher mich tröstet. David würde den Titel unserer Predigt vielleicht aussprechen und sagen, ich finde Ruhe in meinem barmherzigen Retter. Und deshalb, Vers 7, fürchte ich mich nicht vor 10.000 des Volkes, die sich ringsum gegen mich gesetzt haben. David wusste, die sichtbare Realität von der unsichtbaren Realität klar zu unterscheiden. Sichtbar um David herum waren Zehntausende, aber unsichtbar um ihn herum waren 10.000 mal 10.000. Das sind, für die, die gut rechnen können, 100 Millionen, also mindestens 100 Millionen Engeln um ihn herum. Und noch viel mehr, ein großer Gott, der unendlich viel, ich weiß nicht, wie viele Engel es gibt, mindestens 100 Millionen. Vielleicht wissen die Theologen hier die Zahl genau, aber dieser Gott umgibt ihn und der weiß, ja, es sind Leute um mich herum, ich bin in einer Not. Aber ich habe einen Gott, den kann ich nicht mit Augen sehen, den sehe ich mit meinem Herzen, ich sehe ihn im Geist. Und er ist um mich herum. Und ich will dir die Frage stellen, wie viele Feinde hast du? Und wie groß ist deine Schuld? Wer sind deine 10.000? Johannes sagt uns im 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und hier wird einmal die Lust des Fleisches genannt, also die Begehrlichkeiten unseres Körpers, die Lust der Augen, ja, dass wir ständig etwas sehen wollen. Und der Hochmut des Lebens ist der Stolz, dass wir denken, wir sind die Besten und die Coolsten, besser als andere. Und David hat in allen drei Punkten versagt. Er wurde mit zunehmender Macht sehr stolz. Da hat er einmal eine Volkszählung durchführen lassen, da gehe ich nicht näher drauf ein. Dann, er sah Bathseba und wurde gereizt und er schlief mit ihr, beging Ehebruch. Gott hätte mindestens drei Gründe gehabt, David für immer abzuweisen. Und wir sind diesen Feinden genauso gegenübergestellt. Das sind auch unsere Feinde, es ist die Sünde. Die Sünde ist unser Feind. Ja, die uns ständig über unsere Augen reizen möchte. Die Sünde ist es, die unsere körperlichen Bedürfnisse, die Gott geschaffen hat, pervertiert und missbrauchen möchte. Und die Sünde ist es, die unsere Gedanken permanent vergiftet und uns Lügen einredet. Und da ist nur ein Weg, die Sünde loszuwerden, nämlich durch ein Bekenntnis der Sünde, so wie David. Er hat im 2. Samuel 12, haben wir es vorhin gelesen, bekannt: Ich habe gesündigt gegen Jahwe. Lasst uns, so wie unser Herr Jesus uns gelehrt hat, beten: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das führt uns zum dritten und zum letzten Punkt: Jahwe, meine Rettung. Vers 8. Steh auf, Jahwe, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Wange geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. David ruft zu Jahwe im Bewusstsein seiner Schuld, im Bewusstsein dessen, er hört ihn aus seinem himmlischen Heiligtum. David kennt seinen Retter und er weiß, dass nur er alleine ihn retten kann. Und da möchte ich dich heute auffordern, heute Morgen keine Sünde mehr zu verheimlichen. Prüfe dich, wo ist die Schuld, die dich quält? Und es kann aber auch eine Angst sein, das muss nicht Schuld sein, es können Ängste sein, die dich quälen. Etwas, das dich daran hindert, zu Gott zu kommen. Dann komm zu Jesus heute Morgen und rufe: Rette mich, mein Gott. Lasst uns vor Gott bekennen, wo wir mit unseren Augen begehrlich wurden, mit unseren Händen Böses getan haben, wo unsere Füße uns an böse Orte gebracht haben oder unser Internetzugang. Lasst uns bekennen, dass unsere unbelehrbaren Herzen noch so oft gut über uns selbst denken und schlecht über den Nächsten. Ja, und dann lasst uns wirklich diese Schuld auch unser Gegenüber bekennen, an dem wir schuldig geworden sind. Unser Gott ist der, der inmitten der Not bei uns bleibt. Er ist der, dem wir unsere Schuld bekennen dürfen. Er ist der, der das perfekte Leben gelebt hat. Durch dieses Leben haben wir jetzt den Zugang zu diesem himmlischen Berg Zion. Er ist der, der im Psalm 1 beschrieben wird. Ihr seht, ich switche ein bisschen hin und her zwischen den Psalmen um unseren Predigtext herum. Im Psalm 1 wird jemand beschrieben: Er hörte nicht auf die Sünde und begab sich nicht auf ihre Wege. Jesus hat niemals auf Sünder gehört. Er hatte und hat Freude an Gottes Gesetz. Damit ist Jesus gemeint. Er war und ist fruchtbar wie ein Baum am Wasser. Er ist die Quelle des Lebens. Und dieses sündlose Leben, das Jesus gelebt hat, hat er für uns hingegeben. Er hat sich geopfert und hat die Macht der Sünde besiegt. Er sagt nämlich, David spricht in Bezug auf seine Feinde und sagt: Jahwe, du hast meinen Feinden die Zähne ausgeschlagen. Und Spurgeon beschreibt es so herrlich: Der Drache, beziehungsweise Satan, verlor seinen Stachel, als er ihn in das Herz Jesu bohrte. Lass sie sagen, was sie wollen. Mit ihren zahnlosen Kiefern können sie mich doch nicht zerreißen. Freue dich, gläubige Seele. Du hast es mit einem Drachen zu tun, dem der Kopf zerschmettert ist, und mit Feinden, denen die Zähne ausgebrochen sind. Jesus hat dem Satan die entrissen, die er retten wollte, und hat sie seinem Vater übergeben. Er hat seine Zähne zerschmettert, so wie es im Genesis 3 vorhergesagt wurde. Er wird dir den Kopf zermalmen. Das hat Gott zum Satan über Jesus ausgesprochen. Und jeder, der sein Vertrauen auf ihn, auf unseren Herrn Jesus Christus legt, dessen Schuld ist vergeben. Im Vers 9 schließt David ab: Von Jahwe ist Rettung, dein Segen ist auf deinem Volk, Sela. Auf Hebräisch hört sich der erste Teil dieses Verses wie folgt an: Jahwe HaYeshua. Und Yeshua ist nichts anderes als der Name Jesus. Wir sagen Jesus, aber auf Hebräisch, Juden sagen zu Jesus Yeshua. David hat hier 1000 Jahre vor Christus, ohne es zu wissen, schon den Namen Jesus ausgesprochen. Und Jesus bedeutet, Yeshua bedeutet, Jahwe ist Rettung. Im Prinzip die ersten Worte dieses Verses: Von Jahwe ist die Rettung. Das ist die Bedeutung des Namens Jesus. Wenn wir Jesus sagen, dann bekennen wir: Bei Jahwe ist Rettung. Und diese Rettung, die Jesus uns schenkt, ist die Rettung aus deiner gegenwärtigen Not. Und noch viel, viel wichtiger: Er ist die Rettung aus der Not der Sünde, aus der Not der Ewigkeit. Noch ein Zitat von unserem lieben Bruder Spurgeon. Wir glauben und lehren, dass das Heil von Anfang bis zu Ende und bis ins Kleinste hinein das Allerhöchsten alleiniges Werk ist. Gott erwählt die Seinen und er beruft sie durch seine Gnade. Er macht sie lebendig durch seinen Geist und er bewahrt sie durch seine Macht. Unser Heil kommt nicht von Menschen, noch durch Menschen. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Wie herrlich ist unser Gott und wie barmherzig ist unser Retter. Allein in ihm finden wir hier und in Ewigkeit Ruhe für unsere Seelen. David schließt diesen Psalm mit dem Statement, der Segen Jahwes ist auf seinem Volk. Und dieser Segen hat auch die Familie meines Freundes, von dem ich am Anfang erzählt habe, diese Familie, die in 1000 Scherben lag, zu einem herrlichen Mosaik wieder zusammengefügt. Und dieser Segen ist es, der auf uns liegt. Wir sind durch Jesus Christus Teil des Volkes Gottes geworden. Und lasst uns jetzt als Volk Gottes unseren Gott erheben. Die aussondernde und erwählende von einer Ewigkeit zur anderen reichenden, unwandelbaren Liebe Gottes ist beständiger Anbetung würdig. Das war das letzte Zitat von Spurgeon. Er ist unser Schild. Er ist unsere Herrlichkeit. Er ist der, der unser Haupt emporhebt. Und wir finden Ruhe in unserem barmherzigen Retter, Jesus Christus. Und das Schlussplädoyer möchte ich dem Apostel Paulus übergeben aus seinem ersten Brief, Kapitel 2, Verse 9 und 10. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Amen.